Geistreiche Seele. Eine musikalisch-literarische Soiree zu Isabel Kaiser und Karl Spitteler.
Die Dichterin Isabel Kaiser und den Schriftsteller Karl Spitteler verband eine über 30-jährige Freundschaft. Dies bezeugen viele Briefe und Postkarten von Isabel Kaiser, welche im Nachlass von Karl Spitteler gefunden wurden. Von den entsprechenden Dokumenten Karl Spittelers sind nur wenige erhalten geblieben, weil Isabel Kaiser testamentarisch verfügt hatte, dass alle Privatbriefe in ihrem Besitz zu vernichten seien.
Bezüge zueinander in ihrem literarischen Schaffen, in ihrer Liebe zur Musik und in ihrer künstlerischen Persönlichkeit gibt es aber viele. Man könnte sagen, sie waren Seelenverwandte.
Diese Seelenverwandtschaft versucht die musikalisch-literarische Soiree Siegreiche Seele aufzuzeigen.
Isabel Kaiser wurde 1866 in Beckenried in Nidwalden geboren. Als sie 2 Jahre alt war, zogen ihre Eltern nach Genf, wo sie ihre Jugendzeit verbrachte, nur noch Französisch sprach und ihre ersten literarischen Versuche wagte. Später zog die Familie nach Zug. Ihre letzten 23 Jahre lebte sie zurückgezogen, wieder in Beckenried, in der von ihr selbst entworfenen Villa Ermitage am See, wo sie 1925 starb. Um die Jahrhundertwende war Isabel Kaiser eine der meistgelesenen und berühmtesten Schriftstellerinnen Europas und trat oft als Rezitatorin ihrer eigenen Werke auf. Sie schrieb auf Französisch und Deutsch. Ihr Lebensentwurf als Eremitin, ihr Erscheinungsbild und ihr Anspruch als hohe Priesterin der Dichtkunst trugen zu ihrer Sonderstellung als Künstlerin bei. Ihr Werk ist heute nahezu vergessen.
Karl Spitteler wurde 1845 in Liestal, Basel-Land, geboren. Nach einem nicht beendeten Studium der Rechtswissenschaften wandte er sich der Theologie zu, die er mit einem Examen abschloss. Danach arbeitete er für kurze Zeit als Hauslehrer in St. Petersburg, betätigte sich gleichzeitig schon als Schriftsteller und kehrte dann wieder in die Schweiz zurück, wo er als Lehrer unterrichtete und für verschiedene Zeitungen schrieb. 1883 heiratete er Marie Obdenhof. 10 Jahre später, 1893, zog die junge Familie nach Luzern. Hier konnte sich Karl Spitteler nach dem Tod des Schwiegervaters in finanziell gesicherten Verhältnissen ausschließlich dem Schreiben widmen. Er schuf ein enorm umfangreiches Werk, welches ihn in ganz Europa bekannt machte und ihm 1919 den Nobelpreis für Literatur eintrug. Er starb 1924 in Luzern.
Isabel Kaiser. Ich musste an mir erfahren, dass man seinen Beruf nicht wählt. Man wird von ihm gewählt. Ich wollte Tragödin werden und wusste Racines Dramen auswendig. Mein Vater wollte mich am Konservatorium von Paris anmelden. Aber die Poesie zog wie ein Herrscher bei mir ein und sprach: Du bist mein. Und sie hat mich bis heute nicht freigegeben.
Karl Spitteler. In was für ein Schaffen, in welche Unternehmen mich werfen, das war die Frage, eine Lebensfrage. Zum Vornherein stand fest, außerhalb der Grenzen des Schönen gibt es für mich kein Heil, keinen inneren Frieden. Davon kann also gar keine Rede sein. Lass sehen, was gibt es für schöne Künste? Maler? Ist schon öfters überdacht worden? Geht nicht. Mein Vater erlaubt es nie, alles nur gerade dies nicht. Möchte es auch gar nicht mehr. Abgesehen, dass ich viel zu alt dazu bin. Habe keine Lust, zeitlebens schöne Farben auf eine Leinwand zu streichen, während es inwendig kocht und grollt.
Eines Abends las ich meinen Geschwistern ein Gedicht vor. Eine Schwester lachte mich aus, aber mein Bruder nahm begeistert für mich Partei. Ich sandte den Erstling einer Zeitschrift, und die Leiterin antwortete mir: Sie haben keine Ahnung von der Verslehre, aber Sie sind eine Dichterin.
Und jäh wie der Blitz, hell wie der Mittag, durchfuhr mich ein Gedanke. Das ist nicht die Musik, nicht die Malerei, sondern die Poesie. In ihr kannst du deinen Trotz, deinen Grimm, überhaupt alles aussprechen, was dich bedrückt und was du zu sagen hast. Und sie bedingt keine technischen Studien, heischt keine Schule, keinen Unterricht, keine Hilfe. Du bekommst es einzig mit deiner Seele und mit deinem Kunstgewissen zu tun. Alles inwendig. Und jetzt bleibt's dabei. Und zwar fürs Leben. Nichts mehr von Zweifel. Und sofort ans Werk. Diesen Abend noch. Diese Stunde. Einen Nagel in die linke Hand nehmen, den Willen in die rechte Hand, geschwind ein Thema aussuchen, gleich viel welches, und dann mit dem Willen den Nagel durch das Thema schlagen, das es festhält und wenn der Teufel daran rüttelt.
Die Poesie zog wie ein Herrscher bei mir ein und sprach: Du bist mein. Nur indem ich ihr diene, fühle ich mich innerlich frei. Und ich war wie ein lauschender Hain, der fühlt, dass ein göttlicher Vogel in ihm nistet und zu singen anhebt. Dadurch litt ich die große Enttäuschung der ersten Liebe, die allen beschieden ist, die ihrem Traume von unerreichbarer irdischer Vollkommenheit nachstreben. Ich gab mein Herz in deine Hände, wie einen Strauß von wilder Blust. Hast du's zerpflückt am Weggelände, das ich verloren Freud und Lust. Ich wandle still am Berggelände, mit blassem Mund und weher Brust. Ich gab mein Herz in deine Hände, wie einen Strauß von wilder Blust. Ich schrieb mir zur Erlösung den ersten durchlittenen Roman von der Seele weg. 3 Wochen lang, mit fliegender Feder und klopfendem Herzen, Tränen betauten die keimenden Worte. Ich schrieb mein Cœur de Femme zur Erlösung.
Cœur de femme par Isabel Kaiser. Wer dieses Buch wie einen Roman lese, vorausgesetzt, dass es überhaupt möglich wäre, es so flüchtig und unaufmerksam zu lesen, würde schwerlich etwas Besonderes, vielmehr lauter verbrauchte Motive darin finden. Ein tieffühlendes weibliches Herz von dem Geliebten nicht gewürdigt und daher verschmäht, eine Entsagende, welche, um ihren persönlichen Leiden zu entfliehen, sich als barmherzige Schwester dem Krankendienst weiht, ein reuiger Liebhaber, der zu spät ankommt und die einst Verschmähte als Leiche wiederfindet. Dies, wie vieles andere, ist schon unzählige Male dagewesen. Zwei Umstände jedoch erheben diese alte, gewöhnliche und verbrauchte Geschichte weit über die Fläche des gemeinen, rührseligen Romans in die Sphäre der Poesie. Das persönliche Erlebnis in Verbindung mit dem dichterischen Naturell der Verfasserin. Man spürt es aus jeder Zeile, das zuckt und atmet mit einer Überzeugungskraft, welche weder Verstand noch Routine noch Unempfindung jemals erreichen und welche für sich schon genügen würden, um den Leser zu fesseln.
Mein Herr, mit ängstlicher Ungeduld habe ich die Lektüre des Feuilletons der Neuen Zürcher Zeitung aufgenommen, die Sie freundlicherweise der Studie meines Prosawerks Cœur de femme gewidmet haben. Meine Augen leuchteten auf, als sich die sympathischen Zeilen vor mir ausbreiteten und ich sie mit tiefer Freude zu lesen beendete. Ganz erfüllt von respektvoller Dankbarkeit für den, der mich so gut verstanden hat und mit Respekt von mir gesprochen hat, den ich als ritterlich erachte in einer Zeit, da die Kritik mit Waffen der verunglimpfenden Ironie die Bücher angreift, die man unter Tränen schreibt und welche eine menschliche Hand wie einen Kelch streifen sollte, dessen samtiges Goldpuder durch ein grobes Anfassen verschwendet würde.
Wer ferner nicht wüsste, dass Isabel Kaiser eine Dichterin ist, müsste es aus dieser Prosa erkennen. Den Dichter verraten die vielen Gleichnisse, der strahlende Schliff der psychologischen Bemerkungen, die tiefe Ausschöpfung der tragischen und pathetischen Momente, der lyrische und rhetorische Schwung der Gedanken, die Beziehung der Landschaft auf das Gemüt und der Wohlklang der Sätze. Wir haben uns eine ganze Menge von Belegstellen für unsere rühmenden Urteile angemerkt und der zustimmenden Unterstreichungen ist kein Ende. Das untrüglichste Zeugnis unseres Wohlgefallens ist übrigens das, dass wir das Buch in einem Sitz mit steigender Spannung und Ergriffenheit gelesen. Wenn das einem Kritiker passiert, so will das etwas heißen, zumal einem solchen, welcher im Allgemeinen Liebeslektüre für einen Buß- und Bettag betrachtet.
Danke, mein Herr, für all die schönen Worte, die mein Buch in meinen Augen erheben. Danke für die Kritik, in der Sie es würdig beurteilt haben. Sie hat mich zutiefst interessiert und hat mich zum Träumen gebracht.
Die ganze Isabel ist eben ein Phänomen, in jeder Beziehung. Ihre faszinierende Persönlichkeit, welche die Frauen nicht minder bezaubert als die Männer, der Reichtum ihrer Talente, der ihr ermöglicht, alles, was sie angreift, spielend zu können, der heldenhafte Charakter, kraft dessen sie stündliche Bereitschaft zum Sterben mit frohem, fast keckem Lebensmut verbindet und den die grausamsten Schmerzen nicht niederzwingen. Ihr weitspannender, elastischer Geist, der ebenso gut zu plaudern und zu scherzen vermag, wie in die höchsten Regionen augenblicklich aufzufliegen. Ihr großes, gutes Herz, das keinen Harm, keinen Arg kennt, das niemand etwas nachträgt. Und endlich, der Urquell ihres Wesens, die Wurzel aller ihrer Vorzüge, das Phänomen der Phänomene, ihre siegreiche, stündlich überströmende Seele. Als ob sie ewig in einer höheren Atmosphäre lebte als andere Menschenkinder.
Mein lieber Freund, Ihre letzten schönen Worte des Dankes haben mich am Vorabend meiner Abreise auf eine dreiwöchige Reise erreicht. Sonst hätte ich sofort geantwortet. Mit einer Einladung, mir mit ihrer Präsenz die Schönheit einer Freundschaft zu beweisen, an der ich nie zweifeln werde. Denn das Leben und der Tod haben sie auf die Probe gestellt und ewige Dinge sind in ihr verschmolzen. Ich bin nun zurück und Sie sind herzlich willkommen, mein lieber Freund. Ihre Isa.
Wenn die Mittagsfrau durch das Kornfeld schleicht, leis und geschwind, wie die Schlange so rasch wie der Elte so leicht, hält dich hält. In der Schürze trägt sie die Buben fort, ein Dutzend weiß, und versteckt sie an einem heimlichen Ort,